SRF 3.
Fall Snowden, der frühere US-Geheimdienstmitarbeiter, bittet in Russland um Asyl. Unruhen in Ägypten, zehntausende Anhänger von Mohamed Mursi protestieren in Kairo und anderen Städten. UL-Wunder Simon Nikli, die Bernerin, holt an der WM in Finnland zum dritten Mal Gold. Das Wetter auch morgen meist sonnig, mit Biese wird es 26 Grad warm. Vor 3 am Mikrofon ist Patrick Seiler. Edward Snowden, der ehemalige Mitarbeiter der US-Geheimdienste, soll in Russland um Asyl gebeten haben. Er könne derzeit nicht in ein anderes Land ausreisen, begründete er gegenüber Menschenrechtsorganisationen. Auslandredaktor Franco Battel.
3 Wochen soll Snowden nun auf dem Moskauer Flughafen festgesessen haben. Dass er in Russland um Asyl nachsucht, war deshalb stets eine der wahrscheinlichen Möglichkeiten. Doch vor 2 Wochen stellte Russlands Präsident Putin öffentlich Bedingungen. Snowden müsse damit aufhören, den USA mit weiteren Enthüllungen zu schaden. Nach einer längeren Denkpause hat sich Snowden nun offenbar entschieden, auf dieses Angebot einzugehen. Das auf jeden Fall berichten Vertreter von Menschenrechtsorganisationen, die Snowden in Moskau getroffen haben sollen. Die Frage ist nun, ob Russland tatsächlich Asyl gewährt. Bis jetzt liegt nur eine Stellungnahme des Kremls vor, in der die Forderung wiederholt wird, Snowden müsse damit aufhören, den USA zu schaden. So oder so will Snowden offenbar nur vorübergehend in Russland bleiben. Er möchte weiterhin nach Lateinamerika reisen, wo ihm Venezuela, Bolivien und Nicaragua Asyl angeboten haben. Die USA haben diese Länder und auch Russland davor gewarnt, dies zu tun. Die USA fordern die Auslieferung ihres ehemaligen Geheimdienstmitarbeiters.
In Ägypten ist nicht klar, ob Interimspräsident Hessem al-Beblawi bis Anfang nächster Woche seine Übergangsregierung vorstellen kann. Auf der Straße hingegen herrscht Kontinuität. Dort gehen die Proteste gegen die Absetzung des früheren Präsidenten Mursi weiter. Ich habe kurz vor der Sendung Matthias Kündig in Kairo gefragt, wie sich die aktuelle Lage in Ägypten präsentiert.
In der Innenstadt von Kairo ist es heute auffallend ruhig. Es ist allerdings ein Freitag und es ist Ramadan. Das heißt, viele Menschen sind müde, weil sie nicht essen, trinken und rauchen tagsüber. Viele schlafen deshalb zu Hause und warten bis Sonnenuntergang. Die Mursi-Anhänger, die sind seit dem frühen Morgen wieder auf dieser Straßenkreuzung im Vorort Nasser City, und zwar zu Zehntausenden, und dies trotz der großen Hitze. Die Mursi-Gegner hingegen, die auf dem Tahrir-Platz ihre Zelte aufgeschlagen haben, da sind noch nicht sehr viele Gegner erschienen. Das dürfte sich allerdings nach Sonnenuntergang dann ändern. Diese Ruhe, die ist allerdings nur vordergründig. In der ägyptischen Gesellschaft herrschen wirklich riesige Spannungen. Es ist eine unglaubliche Polarisierung, wie ich sie im Lande hier noch nie erlebt habe. Es gibt nur noch Schwarz und Weiß und besonnene Stimmen sind verstummt. Und es herrscht ein eigentlicher Kampf um die Deutungshoheit. Die Mursi-Anhänger, die sehen die Ereignisse der letzten 10 Tage ja ganz klar als Militärputsch, als Angriff auf den Islam. Mursi wird von vielen als quasi religiöser Führer angeschaut und dieser muss nun befreit werden. Und die Mursi-Anhänger, die sehen sich auch im Recht und denken, dass sie Demokratie auf ihrer Seite haben. Die Mursi-Gegner hingegen, die sagen, das war kein Putsch. Man bekommt sogar Streit, wenn man das so erwähnt. Sie sagen, das war eine Revolution und die Armee, die hat nur das Volk beschützt vor den gewalttätigen Muslimbrüdern. Das seien alles Terroristen. Und nun sei ja alles wieder gut, wenn nur eben die Muslimbrüder Ruhe geben würden. Ob es wieder zu Auseinandersetzungen und Zusammenstößen der beiden Lager kommt, das wird sich dann wohl erst nach dem Fastenbrechen, also circa nach 21 Uhr, zeigen. Von beiden Lagern gibt es nämlich Aufrufe zu Märschen und die haben beide das gleiche Ziel, nämlich der Präsidentenpalast. Da ist also viel Konfliktpotenzial drin.
Und nun zu den Nachrichten mit Damian Rass. Da geht es zuerst um die Schweizer Landwirtschaftspolitik.
In der Schweiz kann die neue Landwirtschaftspolitik im nächsten Jahr umgesetzt werden. Das Referendum dagegen ist gescheitert. Es war von kleinen Bauernorganisationen in der Westschweiz und im Kanton Zürich ergriffen worden. Man habe nur rund 40.000 Unterschriften sammeln können, sagten die Referendumsführer gegenüber Radio SRF. Nötig gewesen wären 50.000 Unterschriften. Die Agrarreform bindet die Höhe der Direktzahlungen neu an die bewirtschaftete Fläche, statt, wie bisher, an die Anzahl gehaltener Tiere. Der Vatikan hat, nach eigenen Angaben, die Konten von Nunzio Scarano bei der Vatikanbank eingefroren. Der beurlaubte Chefbuchhalter der Vatikanverwaltung war Ende Juni von der italienischen Polizei festgenommen worden, wegen Verdachts auf Korruption sowie Betrug, Geldwäscherei und Verleumdung. Scarano soll unter anderem zusammen mit einem Finanzexperten und einem ehemaligen Geheimdienstmitarbeiter 20 Millionen Euro in bar aus der Schweiz nach Italien geschmuggelt haben. Hunderte Menschen haben im Süden Chinas gegen eine geplante Urananlage demonstriert. Laut Fernsehberichten äußerten die Teilnehmer der Kundgebung ihre Angst vor der Strahlung und der möglichen nuklearen Verschmutzung. Die Behörden hätten die nötigen Verträge für den Bau der umstrittenen Anlage bereits unterschrieben, schreibt die New York Times. Der Bau soll demnach Ende Jahr beginnen. Die geplante Urananlage in einer Stadt rund 100 Kilometer von Hongkong entfernt wäre die größte in China. In Nordirland nehmen tausende Anhänger des Oranierordens an ihrem alljährlichen Marsch teil. Die Organisation von Protestanten gedenkt damit der Schlacht von Boyne vom 12. Juli 1690. Damals siegte ihre Glaubensgemeinschaft über die Katholiken. Ein ranghohes Mitglied des Oranierordens sagte, er hoffe, dass es nicht zu Zusammenstößen komme, wenn die Gedenkmärsche durch katholische Viertel führten. Laut britischen Medien verlaufen die Märsche bisher friedlich. Das erste Schweizer Wolfsrudel hat offenbar zum zweiten Mal Nachwuchs bekommen. Laut der Nationalen Forschungsstelle CORA hat die Bündner Wildhut Hinweise auf einen neuen Wurf von Welpen am Kalander bei Chur. Noch konnten die Jungtiere aber weder gezählt noch fotografiert werden. Die Schweizer Orientierungsläuferin Simone Nikli hat an der UL-Weltmeisterschaft in Finnland ihre dritte Goldmedaille gewonnen. Die Bernerin setzte sich in der Mitteldistanz durch. Zuvor verpassten die Schweizer Männer knapp eine Medaille. Matthias Kiburz, Daniel Hubmann und Fabian Härtner klassierten sich auf den Rängen 4, 5 und 6. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index stand kurz vor Schluss bei 7.993 Punkten, plus 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 15.481 Punkten, plus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 23,71 gehandelt, der Dollar zu 94 Rappen 77.
Info 3 Abend.
Das Bundesgericht in Lausanne musste sich heute mit dem innerromanischen Streit um die Zukunft des Romansch Grischun befassen. Dabei ging es um die Frage, wie schnell das Romansch Grischun als Unterrichtssprache an den Schulen abgeschafft wird und durch romanische Idiome ersetzt wird. Die Bündner Regierung stellte sich auf den Standpunkt, Idiome ja, aber nur für jene Schüler, die frisch in die Primarschule kommen. Das Bundesgericht hat die Regierung in ihrer Haltung bestätigt. Elmar Plotzer in Lausanne, ist das nun eine Hilfe für das Romansch Grischun?
Ja, wenn es eine Hilfe für das Romansch Grischun ist, dann ist es nur eine kleine Hilfe, weil die meisten Gemeinden, die versuchsweise das Romansch Grischun eingeführt haben, zum Beispiel in der Surselva oder im Münstertal, die wollen wieder weg vom Romansch Grischun als Schulsprache, die wollen wieder zurück zu den Idiomen. Und das Bundesgericht hat eigentlich nur die Bündner Regierung in der Haltung bestätigt, dass man nur per erste Primarklasse wieder Idiome einführen darf. Und das heißt, all jene Schüler, die schon gestartet sind mit Romansch Grischun, müssen jetzt ihre Schulzeit auch mit Romansch Grischun beendet. Also das heißt, es wurde etwas Zeit gewonnen für Romansch Grischun als Schulsprache. Das ist aber nur ein kleiner Schritt.
Es scheint eine kleine Frage zu sein. Warum war dazu ein Bundesgerichtsurteil nötig?
Weil es um eine Grundfrage ging. Mindestens die Beschwerdeführer, Vertreter eben aus verschiedenen rätoromanischen Gemeinden, waren der Meinung, dass die Sprachenfreiheit tangiert sei, wenn die Schulgemeinden nicht per sofort das Romansch Grischun wieder als Schulsprache abschaffen dürfen. Die Bundesrichter haben heute hier in Lausanne auch lange über diese Frage diskutiert. Eine Mehrheit waren aber der Meinung, dass es doch nicht eine Grundfrage sei, welches genau jetzt die romanische Unterrichtssprache sei, weil sie sagen, sowohl in der Bundesverfassung wie auch in der Bündner Kantonsverfassung, da stehe nur, dass Rätoromanisch sei eine offizielle Sprache, es stehe aber nicht, welches Rätoromanisch. Und insofern waren sie der Meinung, dass es durchaus zulässig ist, dass die Frist, eben wie lange noch Romansch Grischun an den Schulen unterrichtet wird, dass die Frist etwas länger ist. Im Grundsatz ist die Entwicklung klar, mit Ausnahme von einigen wenigen Mittelbündner Gemeinden ist die Tendenz überall in Graubünden so, dass die rätoromanischen Gemeinden zurück zu den Idiomen als Schulsprache wollen.
Elmar Plotzer, direkt vom Bundesgericht in Lausanne, vielen Dank.
Info 3 Abend.
Als die Angst vor der Schweinegrippe weltweit grassierte, deckten sich Behörden weltweit mit dem Medikament Tamiflu ein, auch in der Schweiz. Langsam erreichen diese Medikamente ihr Verfalldatum und Bund und Kantone müssen entscheiden, ob sie nochmals auf Tamiflu setzen, dessen Wirksamkeit umstritten ist. Monika Zumbrunn.
Die massive Kritik an Tamiflu und dessen Produzentin Roche lässt nicht nach, denn das Basler Pharmaunternehmen hält nach wie vor entscheidendes Datenmaterial zurück. Dies verunmöglicht, dass unabhängige Wissenschaftler die Wirksamkeit des Roche-Bestseller-Medikaments überprüfen können. Trotz dieser Kritik hält der Bund an Tamiflu fest. Patrick Mattis, Leiter der Sektion Pandemievorbereitung beim Bundesamt für Gesundheit BAG.
Wir sind zum Schluss gekommen, dass für einen Fall einer Pandemie wir weiterhin am Einsatz für Tamiflu festhalten wollen, auch vor dem Hintergrund dieser kritischen Diskussionen, die in dem Sinne nichts Neues sind.
Der Bund unterhält also weiterhin ein sogenanntes Pflichtlager. Bei Roche in Basel sind Tamiflu-Kapseln für einen Viertel der Schweizer Bevölkerung reserviert. Finanziell trägt der Bund dabei kein Risiko, denn der Bund hat sich einzig das Zugriffsrecht auf Tamiflu gesichert. Im Gegensatz zum Pflichtlager löst der Bund allerdings seinen Notvorrat auf. Spätestens in 3 Jahren läuft das Verfalldatum der rund 70.000 Packungen ab. Die Medikamente im Wert von knapp 2 Millionen Franken werden zu Sondermüll. Der Bund ersetzt diesen Notvorrat nicht, aus logistischen Gründen, wie BAG-Mann Mattis beteuert.
Das hängt damit zusammen, dass wir noch schneller Zugriff auf das Pflichtlager haben und nicht mit Fragen der Wirksamkeit.
Die Haltung der Gesundheitsbehörde kommt bei SP-Gesundheitspolitikerin Bea Heim nicht gut an. Solange unsicher sei, ob Tamiflu tatsächlich mehr nütze als ein Kamillentee, sei das Pflichtlager des Bundes reines Placebo.
Wenn man im Rahmen des Pandemieplanes festhält an Tamiflu und sagt, es wirkt, dann ist das mehr als fragwürdig und dient offenbar nur der Beruhigung der Bevölkerung.
Nicht wenige Kantonsapotheker zweifeln ebenfalls an Tamiflu, sagen dies aber nur hinter vorgehaltener Hand. Nationalrätin Bea Heim fordert das BAG auf, den Entscheid zum Pflichtlager nochmals zu überdenken. BAG-Pandemiespezialist Mattis sagt zwar auch, Tamiflu sei kein Wundermittel, aber man habe keine bessere Alternative.
Wenn wir eine schwere Pandemie haben sollten, ist der Einsatz von Tamiflu die einzige Möglichkeit, die wir an der Hand haben. Und es gibt keine Alternativen im Moment.
Bis Ende Jahr wird der aktuelle Pandemieplan Schweiz nochmals überarbeitet. Man kann davon ausgehen, dass Tamiflu trotz umstrittener Wirksamkeit weiterhin ein wichtiger Bestandteil des Pandemieplans bleiben wird.
So viel Info 3 für heute. Diese Sendung und alle anderen Informationssendungen von SRF gibt's zum Nachhören und Nachschauen auf srf.ch. Am Mikrofon und verantwortlich Patrick Seiler.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.